Und die Sozialdemokratie übernimmt die Rolle der konservativen und der sozialdemokratischen Partei und will nur noch stabilisieren, will nur noch absichern, will nur noch verteidigen und ist dadurch eigentlich eine konservative Partei geworden. Das ist ja der Binsenweisheit, dass wir in Krisenzeiten leben. Will man diese Krisen überwinden? Das heißt, man will nach vorne in der Geschichte. Und da das Angebot zu machen, so wie jetzt, nur vielleicht ein bisschen schlechter, ist ein ganz schlechtes Angebot. Und wir haben halt Wohlstandsmarker. Diese Wohlstandsmarker sind seit 70 Jahren dieselben. Das Auto, das Haus, die Urlaube. Und jetzt muss man sich ja nur umhören. Ne? Wer hat denn das Auto, das Haus und die Urlaube? Nicht mehr so viele. Wissenschaftliche Methode kann jeder Mensch anwenden. Da braucht es keinen Abschluss und da braucht es keine Befähigung. Das heißt einfach, sich die Welt anzuschauen, mit einer Neugier in die Welt zu gehen und sich zu überlegen, warum funktioniert das so? Dann ist man sehr, sehr nah am wissenschaftlichen Denken. Und das ist viel wichtiger, das zu verinnerlichen, als dem Wissenschaftler X oder der Wissenschaftlerin Y quasi auf Punkt und Beistrich nachzureden, weil kein Mensch ist unfehlbar, alles wird immer wieder über den Haufen geworfen.
Herzlich willkommen zu Damit die Guten gewinnen, dem Interview-Podcast von ASK. Ich bin Thomas Mühlnickel und treffe mich hier mit Menschen, die mit ihrem Engagement etwas für unsere Gesellschaft tun. Meine heutige Gästin ist Dr. Natascha Strobel, Politikwissenschaftlerin und eine der profiliertesten Expertinnen für Rechtsextremismus und die neue Rechte im deutschsprachigen Raum. Die gebürtige Wienerin hat sich mit ihren Büchern Radikalisierter Konservatismus und ihrer präzisen Analyse politischer Entwicklung einen Namen gemacht und wurde dafür 2021 mit dem Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch ausgezeichnet. Mit ihren NAZ-Analysen auf Social Media und ihren Beiträgen in führenden Medien wie der Zeit, der Taz und der Süddeutschen Zeitung klärt sie über Strategien und Methoden rechtsextremer Bewegung auf. Dabei geht sie selbst erhebliche Risiken ein. Als scharfe Kritikerin der extremen Rechten erlebt sie regelmäßig Drohungen und Einschüchterungsversuche. Trotz aller Anfeindung lässt sie sich nicht beirren. Für Natascha Strobel ist Aufklärung über demokratiefeindliche Tendenzen ein entscheidender Baustein im Kampf für eine offene Gesellschaft. Ihre Analysen helfen dabei, die Mechanismen zu verstehen, mit denen Demokratie und Zusammenhalt von innen heraus angegriffen werden. In dieser Folge sprechen wir über die aktuellen Bedrohungen für unsere Demokratie, über Strategien der extremen Rechten und darüber, wie wir uns als Gesellschaft gegen antidemokratische Kräfte wehren können. Wir diskutieren auch, wie trotz aller Krisen der Glaube an das Gute in den Menschen erhalten bleiben kann. Ein wichtiges Gespräch über Zivilcourage, Aufklärung und die Verteidigung demokratischer Werte, damit die Guten gewinnen. Wie gehst du persönlich mit antidemokratischen Tendenzen in deinem Umfeld um? Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge und jetzt erstmal viel Freude beim Reinhören. Natascha Strobel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Du bist bislang auf jeden Fall der Gast mit der weitesten Anreise. Das freut mich sehr.
Ja, knapp 1000 Kilometer oder so, knapp drunter.
Wow, freut mich umso mehr, dass du heute bei uns zu Gast bist bei Damit die Guten gewinnen. Dieser Podcast heißt Damit die Guten gewinnen. Wer sind denn für dich eigentlich die Guten?
Prinzipiell mal alle, die keine autoritäre Zukunft wollen. Also man muss es ja schon so sehr grob unterscheiden, weil leider gibt es genügend Leute, die das wollen. Also alle, die sich nach einer solidarischen, nach einer demokratischen Zukunft sehnen, sind mal Pi mal Daumen auf der guten Seite.
Du bist ja bekannt als eine der führenden Rechtsextremismus-Expertinnen im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar ganz Europa. So habe ich gehört. Du hast sehr viele erfolgreiche Bücher, du hast einen sehr erfolgreichen Blog, würde ich es mal nennen, deine Veröffentlichung, das ist ja schon wirklich, du hast eine riesige Reichweite, die viele andere Wissenschaftler nicht haben. Also
ja.
Sag mal ja.
Nee, ich sag mal ja, ja, und niemand sieht, dass ich rot werde. Gut.
Ganz leicht. Wer das sehen möchte, muss jetzt auf YouTube weiter gucken, statt nur zu hören. Genau. Du hast mal angefangen, Skandinavistik in Norwegen zu studieren. Du hast Politikwissenschaften studiert, bist eben in die öffentliche Analyse reingegangen. Wie kommt so ein Weg zustande von Norwegen, sich irgendwann mit den ganzen Nazis anzulegen?
Ich habe beides fertig studiert, Skandinavistik und Politikwissenschaft. Und eigentlich war mein Weg so ein klassischer Weg einer Person, die als erstes in der Familie studiert. Ich hatte keine Ahnung von der Universität, ich hatte keine Ahnung vom Universitätsleben, ich hatte keine Ahnung, was man dort macht. Ich bin auf die Universität gegangen, habe mir angeschaut, damals noch in Papierform, vor 100 Jahren, was es gibt und Skandinavistik. Man hat da so romantische Vorstellungen von Skandinavien, die mir dann sehr schnell ausgetrieben worden sind. Habe ich mich sofort wohlgefühlt auf dem Institut, weil es ein sehr kleines, sehr familiäres Institut ist und ich das Gefühl hatte, dort nicht verloren zu gehen. Und das war auch mein ganzes Studium so, also ein Hoch auf die Orchideenstudien. Und Politikwissenschaft ist eigentlich erst später dazu gekommen, weil ich völlig orientierungslos erst ein bisschen Geschichte, dann ein bisschen Publizistik und dann bin ich auf der Politikwissenschaft gelandet und habe gewusst, okay, eine Sozialwissenschaft, eine Geisteswissenschaft, das ist der Weg, den ich gehen möchte.
Daraus ist dann auch entstanden, sich so intensiv auch wissenschaftlich mit Rechtsextremismus zu beschäftigen?
Eigentlich ist das Thema zu mir gekommen, nicht ich zum Thema. Dass die Vorläuferorganisation der Identitären Bewegung hat sich direkt vor mir am Institut für Politikwissenschaft gegründet. Und ich fand es so faszinierend, was da passiert ist, weil am Anfang haben sie immer NPD-Sticker, was ja ungewöhnlich war für Wien, überall hingepickt, okay. Und über Nacht hat sich der Stil komplett verändert. Und mich hat interessiert, was sind die Codes da drauf? Was wollen sie uns jetzt eigentlich sagen? Und ich bin dann immer in der Früh vor allen anderen durchgegangen, habe alle Plakate, alle Sticker runtergezupft, habe sie in Ordnung getan und habe mir dann wirklich das gründlich angeschaut, was da passiert. Und damals wie heute ist eigentlich meine Motivation, dass ich sie besser kennen möchte, als sie sich selbst kennen. Und das begleitet mich seitdem.
Aber das heißt, du hast nicht nur ein rein neutrales wissenschaftliches Interesse daran, wie viele Wissenschaftler, die ihre verschiedenen wissenschaftlichen Themen bearbeiten, es oft sehr neutral tun, sondern du hast natürlich auch so ein leichtes aktivistisches, persönliches Interesse hinter.
Also in den Sozialwissenschaften und vor allem, wenn man sich mit Faschismus beschäftigt, ich finde, man kann das auch gar nicht anders. Ich weiß gar nicht, was eine neutrale Beschäftigung mit Faschismus überhaupt sein soll. Und Faschismusforschung hat ja viele Quellen. Das ist einerseits die Geisteswissenschaften, aus der Geschichtswissenschaft, aus der Politikwissenschaft gibt es viele Leute, aus der Philosophie. Ich kenne niemanden, der sagt, also mir ist es jetzt egal, ob Faschismus kommt, ich kann ihn ja beschreiben, sondern alle haben ein Interesse daran, das gut zu beschreiben, das präzise zu beschreiben, immer mit dem Hintergedanken der Prävention.
Du hast dann angefangen auf Twitter, später X, mittlerweile Blue Sky, deine Analysen zu veröffentlichen und hast sie damit ein Stück weit popularisiert. Sie sind nicht so sehr nur im universitären Bereich liegen geblieben, sondern sind wirklich raus in die Welt und die Leute konnten Dinge lesen und sehen und verstehen. Wie fühlt sich das denn an, wenn da plötzlich so Zehntausende Follower erscheinen oder später, ich war sechsstellig, aber es ist ja irgendwann geworden. Wie ist denn das dann auf einmal, wenn man so groß wird mit der Nummer?
Also, ich meine, man müsste lügen, wenn man sagt, das gibt einem nicht auch irgendwie einen Kick und das ist schön. Natürlich ist es schön, wenn man Selbstwirksamkeit sofort sind Leute da und sagen, oh, das finde ich gut oder das teile ich jetzt. Das ist super schön und es war gleichzeitig auch überwältigend, weil ich bin daheim gesessen auf meiner Couch und auf einmal bin ich mit dieser Reichweite auch dann nicht zurechtgekommen oder mit den Sachen, die dann noch mitgekommen sind. Da habe ich eine sehr, sehr steile Lernkurve gehabt, ehrlich gesagt, weil ja das Verhältnis gar nicht passt. So, ich mache irgendetwas daheim. Ich war damals noch mit meiner Tochter in Karenz daheim. Also ich habe da das nicht mal einjährige Baby und da finden auf einmal 1000 Leute gut, was ich mache. Sehr schwierig, aber mit den Jahren habe ich es gelernt einzuordnen, dass auch nicht alles immer so ein Hype ist, wie man glaubt, dass man darf den eigenen Hype auch nicht glauben. Man muss das schon gut einordnen können und gleichzeitig ist es schön, weil man ganz niederschwellig an Leute rankommt. Ich hatte das vor einer Woche auch hier in Berlin, wo Leute dann herkommen und sagen, also durch dich bin ich überhaupt politisiert worden, durch dich habe ich überhaupt verstanden, dass man das so und so betrachten kann. Und das sind die allerschönsten Rückmeldungen.
Ich glaube, das ist ja auch das Spannende an dieser Social-Media-Arbeit, die du machst. Einerseits die vielen positiven Rückmeldungen, dass Leute Muster verstehen, dass Leute verstehen, was passiert da in der Welt gerade durch das, wie du es auseinandernimmst und einfach darstellst, einfacher darstellst. Und gleichzeitig hast du auch all diese fiesen Sachen, wenn man sich mit Rechten anlegt, die dann immer kommen, wenn man Reichweite hat, die dann noch passieren, hast du auch wirklich erlebt. Also ich habe gelesen von diesem Einschussloch in deinem Küchenfenster, sonstigen Drohungen, die dir gegenüber gemacht wurden. Also wie fühlt sich das dann an, wenn das plötzlich so losgeht?
Völlige Hilflosigkeit. Also das ist genau, wie man plötzlich völlig ungefiltert den Hype bekommt, was wirklich schön ist, bekommt man völlig ungefiltert auf einmal Leute, die darüber fantasieren, wie sie dich umbringen wollen, wie sie dich vergewaltigen wollen. Wirklich lange, das ist ja schlimmer, wenn es so lang, wenn es nicht so was Dahingeschriebenes ist, das verbuche ich immer so unter Grundrauschen, sondern wenn es so lange Fantasien sind, wo sich jemand viel Zeit nimmt, zu überlegen, was er mit dir macht, also boah, das ist furchtbar und ist völlige Hilflosigkeit, weil es ja auch, es wird jetzt besser, aber weil es ja, weil man sich an nichts hinwenden kann. Mhm. Ich weiß, dass ich am Anfang bin ich zur Polizei gegangen, damals noch Facebook, und dem gesagt, ich soll das ausdrucken und ihnen geben. Und dann habe ich ihnen Screenshots gemacht und ausgedruckt. Und die haben natürlich also nicht gewusst, wo oben und unten ist mit dem Ganzen. Mittlerweile ist es besser, aber so richtig viel können sie auch nicht machen. Mittlerweile bin ich ganz anders vernetzt. Mittlerweile bin ich mit anderen Leuten vernetzt, die das auch so trifft. Also weiß man sich mehr zu helfen, aber am Anfang ist man dem völlig ausgeliefert. Und man sitzt daheim und man hat seine Kinder spielen vor einem und gleichzeitig liest man, wie dich jemand umbringen will. Das kann man überhaupt nicht miteinander vereinen, weil das ein völliger Riss in der Realität ist.
Ich bekomme das immer mit. Ich berate einige Spitzenpolitiker und die kriegen ähnliche Drogen ja auch, mal stärker, mal weniger stark. Da gibt es immer so eine Art eigene Abschottung davon, zu versuchen, eine öffentliche Persönlichkeit und eine private voneinander zu trennen und zu sagen, die öffentliche wird hier bedroht. Ich versucht das irgendwie von mir loszukriegen, damit ich abends noch gut schlafen kann. Weil sonst wird man ja irre damit. Und wie war denn, du hast doch bestimmt mal diesen Gedanken gehabt, okay, jetzt schalte ich den ganzen Kram wieder ab. Ich habe hier ein Monster eigentlich selber erschaffen für mich. Ich schalte es wieder ab und lasse es bleiben und habe wieder meine Ruhe. Hast dich aber am Ende ja trotzdem anders entschieden. Was läuft da an dir ab?
Also ich habe das öfter gemacht und es war auch wichtig zu sagen, ich mache jetzt hier eine Pause oder ich mache hier einen Stopp, weil ich komme gerade nicht damit zurecht. Und dann muss man das auch. Also dann, das ist, was ich meine, man darf dem eigenen Hype dann nicht glauben, sondern man muss sich selbst schützen. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass dieses Unterscheiden zwischen, wem bedrohen die da eigentlich? Weil ich habe mich dann immer so in mich selbst gewandt und gesagt, aber ich habe es ja gar nicht so gemeint oder die, ne, oder eigentlich bin ich ein sehr umgänglicher, netter Mensch. Und mir hat tatsächlich die Marina Weißband sehr geholfen, die mir dann wirklich ins Gewissen geredet und gesagt hat, es geht nicht um dich. Ne? Die haben eine völlige verzerrte Projektion von irgendetwas, was sie da bedrohen. Und sie bedrohen das, weil sie glauben, dass du nicht dorthin gehörst, dass du zu viel Aufmerksamkeit bekommst. Aber sie kennen dich als Person gar nicht. Und das hat mir sehr geholfen, diese Sichtweise zu haben, die sie projizieren, also sie bedrohen die Vorstellung, die sie von mir haben, aber nicht mich selbst, weil ich als Person stehe hier überhaupt nicht zur Debatte.
Hättest du da einen Rat für, gerade für junge Leute, die Lust haben, sich eigentlich zu engagieren, gerade in jetzigen Zeiten und sagen, wir müssen aufstehen, wir müssen was tun, aber ich habe schon ein bisschen Schiss, dass mir das am Ende auch passiert. Was kann man denn raten?
Also es ist richtig, ja, sich diese Gedanken zu machen. Leider, ich würde gerne sagen, ach, macht euch keine Gedanken, macht es einfach, aber es stimmt nicht. Das Wichtigste ist, das nicht bei sich zu belassen, sondern sich mit anderen zu vernetzen. Und am besten schon, wenn man in einer Gruppe ist, im Vorhinein darüber zu reden, was passiert, wenn. Und immer diese Möglichkeit haben, das loszuwerden. Nicht daheim sitzen und es immer mehr in sich hineinzugraben, weil dann nimmt das sehr finstere Formen an. Und das ist genau das, was sie wollen. Und genau diese Genugtuung darf man ihnen nicht geben. Das heißt, in jeder Gruppe, in jeder Redaktion, in jeder Partei wäre es gut, wenn man schon vorher die Strukturen schafft, dass Leute das auch wieder loswerden können.
Eine letzte Frage zu dem Themenkomplex. Du hast eine Riesenreichweite auf X aufgebaut. Dann wird X von Elon Musk gekauft. Elon Musk ist, sagen wir es mal, freundlich, eine schwierige Persönlichkeit und baut X auch so um, dass Leute, die es gut mit der Gesellschaft meinen, wie wir das zumindest verstehen, nicht mehr gut gerankt werden und das alles Irre, was von ihm kommt und seinen Freunden und seinen Buddies und der AfD und so weiter kommt, wird richtig hochgejazzt. Wie ist denn dann dieser Prozess innerlich, sich eigentlich da was Riesiges aufgebaut zu haben und zu überlegen, gehe ich da jetzt raus, lasse ich diese Reichweite fallen? Das ist ja gar nicht so einfach, wenn man diese eine Riesenreichweite hat, oder?
Es ist überhaupt nicht einfach, weil ich meine, ganz schnöde gesagt, das war ja auch mein Arbeitsmittel. Also darüber habe ich Aufträge bekommen, da haben mich Leute gesehen, deswegen bin ich interviewt worden. Ja? Das heißt, aus purem Idealismus jetzt zu sagen, tja, darauf verzichte ich jetzt und ich beginne neu. Ich wünschte, ne, da wäre man ein besserer Mensch oder ein moralischerer Mensch, aber diese Gedanken habe ich mir auf jeden Fall gemacht. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Und ich habe den Account nicht gelöscht, weil ich nicht möchte, dass jemand den Namen übernehmen kann. Ich poste dort aber nicht mehr. Das ist, ich schaue immer wieder rein, weil ich Debatten verfolge. Aber das ist so dystopisch mittlerweile geworden. Das ist, also mir geht es richtig schlecht, wenn ich 5 Minuten mir das anschaue, was dort passiert. Und ich sehe auch, was mit Leuten passiert, die noch dort sind. Und ich erkenne auch dieses Twitter-Verhalten dann auf anderen Plattformen. Das sind so Leute, die richtig traumatisiert sind von Twitter-Dynamiken. Das macht nichts Gutes. Ja, und ich wünschte, es wäre anders, weil Twitter war das Nächste, was wir zu so einem globalen Gedankenstrom haben, wo wir wirklich sehr, sehr schnell an Expertinnen, an spannende Leute, aber auch an so Normalos rangekommen sind, die uns ein Stück ihrer Welt gezeigt haben. Dass das so kaputt gemacht wurde, ist richtig bitter, aber es ist nun mal so. Und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt schon vor einiger Zeit nicht mehr zu posten.
Das muss man ja mal zurückdenken. Es sind 17 Jahre jetzt erst her, dass das mit Barack Obama eigentlich auf unserer Seite erst so richtig bekannt wurde und groß wurde. Man wusste, okay, komisches neues Medium mit ganz wenig Zeichen, aber alle nutzen das und kriegen damit riesige Reichweiten. Das wurde auch zu so einem Mediending. Es gab ja kaum noch einen Beitrag im Spiegel oder in der FAZ, wo nicht stand, auf Twitter hat der und der dieses geschrieben. Und dann kamen Leute wie Trump, die das Ding ein Stück weit für sich auch einfach genutzt haben, und dann kamen die Algorithmen mit ins Spiel, die dafür sorgen, alles, was viel Reichweite hat, wird weiter gepusht, weil das am Ende eben mehr Geld bringt für diese Firmen. Das ganz simple Algorithmen, und irgendwann wurden sie auch noch politisch instrumentalisiert. Und heute steht man vor X, heißt es jetzt ja, und denkt sich, es hat nichts mehr damit zu tun, was es vor 17 Jahren mal war.
Na, und das ist das Problem, wenn wir kritische Infrastruktur, und das ist kritische Kommunikationsinfrastruktur, haben, weil es halt keine Alternative gibt, die genauso funktioniert. Wenn das in privater Hand ist. Aha. Weil dann kann man sagen, gut, die vorher Twitter hatten, die haben es halbwegs gut, ich weiß, ob sie es gut gemeint haben, aber sie haben es zumindest halbwegs, irgendwas, egal wer bekannt wird auf Twitter. Und dann kommt Musk daher, versenkt viel Geld. Und das Vordergründigste, was da ja passiert ist, ist, dass er Infrastruktur zerstört hat für die andere Seite. Das heißt, das für sich selbst nutzen, das konnten sie davor ja eh. Aber viel Geld verbrennen, nur um anderen was zu zerstören. Das ist das, was eigentlich passiert ist. Das zeigt einfach, dass das nicht in private Hand gehört.
Also europäische, nicht private Lösung?
Absolut. Unter demokratischer Kontrolle, offene Algorithmen. Und wir brauchen, also es gibt ja die Alternative nicht. Kann ich sagen, jetzt lest alle wieder Zeitung und dann schreibt Leserbriefe, weil das ist nicht die Alternative dazu. Blue Sky, klar, ja. Aber ist natürlich auch in privater Hand und kann genauso übernommen werden und hat natürlich nicht die Größe, die Twitter hatte.
Aber lass uns doch auch dafür werben, Bücher zu lesen. Mhm. Du hast ja das Buch geschrieben, Radikalisierter Konservatismus. Das war ein echter Bestseller, wurde mit Preisen ausgezeichnet, und machst dann Unterscheidung zwischen dem radikalisierten Konservatismus und klassischem Rechtsextremismus. Für mich war das damals neu. Ich glaube, für viele Leute, die uns hier zuhören oder zusehen, ist es immer noch neu. Kannst du uns ganz kurz in wenigen Sätzen mal einführen, wo ist der Unterschied?
Ich mache eigentlich eine sehr pragmatische Unterscheidung aus der Geschichte, aus dem Parteienspektrum. Und da ist die Geschichte von konservativen Parteien eine andere als die der klassischen völkischen Bewegungen, die in den rechtsextremen Parteien münden, die wir heute haben. Und ich habe mit dem Gedanken eigentlich begonnen, als ich den damaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz reden gehört habe und mir gedacht habe, das ist wie die FPÖ. Wieso redet der Konservative genauso, wie ich es von den Rechtsextremen kenne? Was passiert hier? Und dann habe ich versucht zu skizzieren, was passiert, wenn konservative Parteien mit ihrer ganzen gesellschaftlichen Durchdringung, mit ihrer ganzen Geschichte dasselbe machen wie die rechtsextremen Parteien, aber wenn zwei, die so unterschiedlich sind, dasselbe machen, kommt nicht unbedingt dasselbe raus. Und das wollte ich skizzieren, dass es eben nicht, dass es einfach zu einfach ist zu sagen, jetzt sind alle rechtsextrem oder rechtspopulistisch, weil konservative Parteien viel schneller den Staat demontieren können, als es extreme Rechte kann.
Ist es denn so, in Deutschland haben wir immer die Diskussion, ob die CDU mit dem, wie sie spricht, wie sie Migrationspolitik betreibt, ob sie der AfD hinterherläuft, ob das naiv ist, zu glauben, wir holen damit Wähler zurück, oder ob das eigentlich auch eine Strategie ist. Ich bin selber komplett unentschieden, was es ist. Deshalb lade ich mir immer Leute ein, die Ahnung haben. Natascha, wie ist es denn?
Wie ist es denn? Ich glaube, es gibt tatsächlich nicht die eine Antwort. Die CDU macht jetzt genau dasselbe, was andere konservative Parteien schon viel früher gemacht haben. Ihnen zerbricht die Zeit, also sie wissen nicht mehr, was ihre Rolle ist in dieser krisenbehafteten Zeit, weil ihre Rolle die letzten Jahrzehnte war, wir stabilisieren dieses System. Dieses System ist gut und wir sind der Stabilitätsfaktor in diesem System. Klassisch konservative Rolle. Jetzt lässt sich dieses System nicht mehr stabilisieren. Was macht der Konservatismus? Trifft im Übrigen auch auf die Sozialdemokratie zu, aber betrachten wir mal den Konservatismus. Und er hat jetzt verschiedene Möglichkeiten. Er muss sich neu erfinden. Und ein Teil des Konservatismus radikalisiert sich dann nach rechts. Und einerseits, weil sie wirklich genuin glauben, dass das die richtige Antwort auf die Zeit ist. Also es war zu viel mit 68 und mit Feministinnen und so. Dann gibt es die, die auf die Wahlergebnisse schauen und sehen, oh, die gewinnen. Wir machen jetzt einfach dasselbe, weil offensichtlich ist das erwünscht. Und schauen Policy und wie man redet an und machen das und glauben wirklich, also es ist eine völlig naive Herangehensweise, aber glauben wirklich quasi, wir machen genau das, was die stärkste Partei macht, dann wird es kein Fehler sein. Und das, also beides sind natürlich falsche Zugänge, weil beides natürlich nur der extremen Rechten hilft, aber ich glaube wirklich, dass es eine Bandbreite an Motivation gibt. Im Endeffekt ist das Resultat immer dasselbe.
Es gibt also offensichtlich in der Bevölkerung einen sehr breiten Wunsch, Dinge jetzt deutlich zu verändern und nicht einfach vorzuschreiben. Gleichzeitig lebe ich es immer in meinem Job mit Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Ich sage denen immer, wir denken, wir sind progressiv, wir sind aber in Wahrheit mittlerweile konservativ, weil wir verteidigen die Demokratie, wir verteidigen das Klima, wir verteidigen die Frauen, wir verteidigen die Menschenrechte und das kann man immer so weiterspielen. Wir denken aber eigentlich, dass wir dabei progressiv sind. Wenn man aber dann reinhört, wie denken eigentlich Wähler von links und rechts, von beiden Seiten, die wollen eine sehr, sehr viel stärkere, radikalere Veränderung, die dort angeboten wird, ob sie käme und in welcher Form sie käme, ist erstmal in der Bevölkerung egal, aber da wird eine deutliche Veränderung angeboten und wir wirken wie die, die nur noch bewahren wollen. Das ist gerade kein attraktives überhaupt Gesellschaftsbild.
Das ist genau, also das schreibe ich auch in dem Buch. Der Konservatismus radikalisiert sich, also hat keine bewahrende Logik mehr. Und die Sozialdemokratie übernimmt die Rolle der konservativen und der sozialdemokratischen Partei und will nur noch stabilisieren, will nur noch absichern, will nur noch verteidigen und ist dadurch eigentlich eine konservative Partei geworden. Und alles ist nur noch defensiv. Alles ist nur noch absichern, bewahren, verteidigen. Ist natürlich nicht falsch, Demokratie und all das zu verteidigen, aber in Krisenzeiten, der Binsenweisheit, dass wir in Krisenzeiten leben, will man diese Krisen überwinden. Das heißt, man will auch vorne in der Geschichte. Und da das Angebot zu machen, so wie jetzt, nur vielleicht ein bisschen schlechter, ist ein ganz schlechtes Angebot. Und die, die sagen, nein, nach vorne und nach vorne schaut so aus, ist das viel bessere Angebot. Und das verstehen leider sehr, sehr wenige Sozialdemokratien in Europa gerade.
Kann ich das mal in ein Bild packen, um es nochmal zu klären, ob ich es richtig verstehe? Wir stapeln jetzt hintereinander die Krisen aufeinander. Wir haben die Weltfinanzkrise 2008 gehabt. Wir haben die Klimakrise. Wir hatten die Migrationskrise Nummer 1. Nummer 2 kam später. Wir hatten Corona, ganz harter Einschnitt. Wir hatten die Schuldenkrise europäischer Staaten, Griechenland und so weiter. Und wir haben gerade das Gefühl, Energiekrise nach dem Ukraine-Krieg, die Unsicherheit von Krieg hier in Europa, so nah vor der Haustür, macht alles unfassbare Unsicherheiten. Jetzt haben wir die alle aufeinander gestapelt. Man spricht immer von diesen gestapelten Krisen. Ist deshalb dieser Wunsch nach einer deutlichen Veränderung, einer sprunghaften Veränderung der Gesellschaft so groß, dass man deshalb nach links und rechts ausweicht gerade?
Also das Bild, was ich von diesen Krisen habe, ist nicht quasi, dass das abgeriegelte Bausteine sind, sondern die verlaufen ja ineinander. Und sie werden dann mehr als die Summe der einzelnen Teile. Das heißt, wir stehen eigentlich vor einer Wand und die meiste Zeit, ich fand es sehr schön jetzt aufgelistet, wissen wir ja gar nicht, welche Krisen eigentlich. Es ist nur so diese Wand, wo man nicht mehr durchkommt. Und der entscheidende Faktor ist, dass man dem System, und das ist dieses Nachkriegssystem, diesem prekären Bündnis aus einem Wirtschaftssystem, das auf Ungleichheit beruht, einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, eingehegt durch ein politisches System, das versucht, das auszugleichen, ja, einen starken Sozialstaat hat, dass man diesem System nicht mehr zutraut, diese Krisen zu bewältigen. Das heißt, wir hatten in der Vergangenheit auch immer Krisen. Da haben wir immer gedacht, naja, das wird schon wieder. Dann, ne, paar Jahre jetzt schlecht, aber dann wird es wieder. Und jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, und das wissen wir durch Studien, das wird nicht mehr. Das glaubt einfach sehr viele Leute nicht. Und dann ist einmal das Angebot der Veränderung ein sehr, sehr gutes. Und dass diese Veränderung mal ein Hauptmotivator ist, ja? Und die Leute sich dann nicht als links oder rechts verstehen, sondern einfach sagen, ja, Veränderung. Und es war ja auch das, was Obama Angebot.
Hope and Change,
ja. War auch damals schon 2008 natürlich, war das noch klar progressiv markiert, war das ein gutes Angebot. Und das Problem ist, dass was ist zwischen 2008 und jetzt passiert, dass dieses Change so autoritär geworden ist, dass man eigentlich Angst vor der Zukunft haben muss, weil man glaubt, dass jede Veränderung des Bestehenden automatisch eine autoritäre Veränderung ist.
Was bietet sich uns? Ich glaube, die Leute, die es hier hören und sehen, bis auf die, die es fies kommentieren, stehen alle wahrscheinlich in der gleichen Richtung, dass sie eher keinen Faschismus wollen, keine Rechtsradikalen wollen und weiterhin eine offene Gesellschaft haben wollen. Was bietet sich uns jetzt an, wenn wir diesen breiten Wunsch sehen? Und ich bringe dazu noch kurz ein Bild. Wir haben in Deutschland oft die Umfrage, wie geht's dir selber wirtschaftlich aktuell? Da sagen in der Regel 80%, mir geht's gut. Und dann kommt die Frage an die gleichen Leute, was glaubst du, wo Deutschland sich hinentwickelt? Und dann sagen 80%, das geht hier alles den Bach runter. Da sieht man eben auch dieses zwischen dem Status, der okay ist oder gut ist, und der Erwartung, dass alles ganz schlimm wird. Da ist ja ein richtiger Gap drin. Und wie gehen wir damit um?
Ich finde ja diese Studien sehr spannend, weil ich hier einwerfen möchte, dass es, glaube ich, kein Vokabular mehr gibt für das, was einen eigentlich stört. Weil wir seit 40 Jahren verlernt haben, über Wirtschaft zu reden und über ökonomische Zusammenhänge, über sozioökonomische Zusammenhänge zu reden. Und deswegen, wie geht's mir? Da kann es ja sein, dass ich wirklich einen Job habe und das alles gut ist und ich habe trotzdem eine negative Zukunftsperspektive. Und ich finde ja viel spannender diese Frage nach, was glaubst du, wie es dir in der Zukunft geht? Weil dann merken wir, dass die Leute, die jetzt aktuell, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Job, dass die trotzdem glauben, dass es in der Zukunft schlechter gehen wird. Das heißt, die Perspektive auf Abstieg reicht schon, dass Leute sehr unsicher werden und dass sie frustriert sind. Und dieser Frust ist ja auch berechtigt, weil wenn wir uns die Marker anschauen, die zählen, das ist die Frage von Produktivitätszuwachs im Verhältnis zu den Reallöhnen, das ist die Frage nach Lebensqualität, das ist die Frage nach Lebenserwartung, die ja auch, das ist ja ein Mythos, dass die steigt. Sie stagniert, hat Corona was damit zu tun, aber wenn wir es uns nach verschiedenen Gruppen ansehen, dann sehen wir, dass es Gruppen gibt, wo sie sinkt. Wir haben eine sinkende Lebenserwartung bei niederen Einkommen zum Beispiel. Oder je nach Wohnsituation. Was macht das mit Leuten? Natürlich, aber die wissen doch, dass ihr Alltag nicht so ideal läuft. Die wissen auch das, was ihnen mal versprochen worden ist, als Versprechen dieser Gesellschaft, dass das nicht eingelöst wird. Sie wissen auch im Vergleich, das ist ab den 80er Jahren circa, diese Kipp-Generation, Mitte der 80er, dass es einem nicht besser gehen wird als den Eltern. Natürlich haben die Eltern viel weniger verdient, aber sie konnten sich mehr leisten. Und wir haben halt Wohlstandsmarker. Diese Wohlstandsmarker sind seit 70 Jahren dieselben. Das Auto, das Haus, die Urlaube. Und jetzt muss man sich ja nur umhören. Ne? Wer hat denn das Auto, das Haus und die Urlaube? Nicht mehr so viele. Und das ist das, was den Frust, oder so ein diffuser Frust, ja, natürlich sitzt jemand und sagt, oh, weil mein Einkommen im März 2023 war schlechter, also das macht natürlich niemand, aber man spürt, dass irgendwas nicht passt. Und ich glaube, Menschen haben eine sehr feine Sensorik, wenn der Alltag schwieriger wird. Und das ist natürlich das bei Studien gut herauszukitzeln, weil sie Mischung aus sozioökonomischen, soziopsychologischen, gesellschaftspolitischen Wahrnehmungen ist, ist schwierig. Es gibt sehr gute Studien und das Frustpotenzial ist unglaublich hoch in der Gesellschaft. Und ich glaube, dieses Frustpotenzial und dieser Ausblick auf die Zukunft, ich glaube, da ist es am besten zusammengefasst, das sollten die alarmierenden Parameter sein, nach denen man agiert.
Ich muss jetzt sicherheitshalber sagen, wir zeichnen gerade Anfang Juni auf. Man weiß in der Politik nie, wie schnell es geht. Die neue deutsche Bundesregierung hat gesagt, sie will sich vor allem um die Stimmung im Land kümmern. Mhm. Was ja schon ein Punkt ist, der ist nicht ohne, der ist ganz durchaus wichtig an dem Stelle. Es geht ja aber auch darum, den Leuten wirklich ökonomisch zu helfen, dieses Mieten- und Wohnthema zu lösen, die große Schere zwischen Arm und Reich und immer mehr Milliardären und Millionären, das auch wieder zu schließen und gleichzeitig eben den Leuten, die prekär verdienen oder die Hunderttausende, die in Deutschland zur Tafel gehen müssen, das wieder zusammenzuführen. Das ist ja nicht nur Stimmungsarbeit, sondern das ist auch eine harte, echte politische Arbeit. Verstehe ich dich richtig, dass beides zusammen, wenn wir das hinkriegen, dass wir dann eine Chance haben, auch die Rechten wieder zurückzudrängen?
Ja, also das ist sowas wie das Fundament des Ganzen. Hey, deswegen, ich bin immer so hellhörig, Stimmungen. Naja, ja, also nur Cheerleader sein und sagen, alles wird gut, ist natürlich zu wenig. Ja, die Stimmung verändert man mit dem Alltag. Ja, es geht wirklich darum, wenn man ein breites Abrutschen verhindern will nach rechts, dann muss der Alltag besser werden. Und da muss man positiv auf die Zukunft blicken können. Und das funktioniert nur, wenn ich den Arzttermin bekomme, wenn die U-Bahn nicht jedes Mal ausfällt, wenn man sie benutzen will. Nicht, dass ich hier aus eigener Erfahrung spreche. dass die Züge funktionieren, dass nicht ja, alle Leute ihren Job verlieren. Also ich meine, das liegt ja alles auf der Hand. Und das ist schon eine, und Mieten, Wohnen sowieso eines der wichtigsten Themen. Klar, ne? Aber das heißt irgendwann auch sich die Frage stellen, ob man es wird noch ein bisschen herumschrauben geht oder ob hier nicht die Wurzel eine ganz, ganz andere ist, an die man ran muss. Und die Frage, ob das Klein-Klein die Stimmung verändert oder ob man mal wirklich sagt, okay, so geht's nicht weiter, wir müssen es jetzt wirklich anders machen. Denke ich schon, dass es das Zweite ist, was es benötigt. Und da muss man schauen, ob das in so einer Konstellation geht.
Das ist jetzt der politische Wurf, zu dem wir beide was beitragen können, aber die breite Masse kann da nichts tun. Wenn wir uns jetzt mal diese radikalisierten Konservativen anschauen, wie Donald Trump, wie Viktor Orban, gut, Sebastian Kurz, werden wir sehen, ob der wiederkommt oder nicht. Wie können denn Demokratinnen und Demokraten, was können die dazu beitragen, dass diese Leute nicht weiter vorankommen?
Eine der wichtigsten Arbeiten, die man tun kann, ist tatsächlich sich zu vernetzen. Ja, das klingt jetzt so auf einer Metaebene, aber ich versuche es ein bisschen konkreter zu machen. Die letzten 40 Jahre Neoliberalismus haben uns die soziale Infrastruktur in diesem Land gestohlen, weil wir zunehmend nicht mehr die Räume haben, in denen wir einfach sein können, in denen wir einfach der berühmte Stammtisch, den ich ja für krass überbewertet halte in der Diskussion, aber dass wir alle zur selben Zeit aushaben, dass wir mit unseren Nachbarinnen zusammen heimkommen, dass wir mit unserer Familie zusammen sein können, dass wir uns in Vereinen engagieren können, all diese Dinge.
Wetten das.
Ach, Kindheitserinnerungen, ja. Also, ja, das soll jetzt nicht so eine nostalgische Geschichte sein.
Ein bisschen ist es doch.
Ein bisschen ist es aber doch. Nein, aber weil unser Leben halt immer, das ist unter Flexibilisierung und Dynamisierung und Arbeitszeiten sind erweitert worden und wir müssen alle pausenlos erreichbar sein. Unser Arbeitsleben hat uns eigentlich sehr viel geraubt, was sonst noch an Zeit da ist. Und es ist sonst noch an Zeit. Das müsste man neu befüllen und sich diese Räume wirklich nehmen. Wir müssen nicht, es muss nicht jedes Treffen ein Meeting sein. Ich muss nicht immer performen. Ich muss nicht immer mir überlegen, was kriege ich vom anderen raus. Ich muss nicht immer networken. Ich muss irgendwo einfach auch den Raum haben, wo ich sage mal, die schlechteste Version meiner selbst sein kann. Ja, ich muss nicht immer die beste Version meiner selbst sein. Und das hat was damit zu tun, sich mit anderen zusammenzutun. Und die extreme Rechte hat das tatsächlich schon sehr früh verstanden, vor allem in Ostdeutschland, wo sie die Leute aufgerufen hat, geht zur Freiwilligen Feuerwehr, mach das, weil die Strukturen gibt es ja noch. Und jetzt müsste man eigentlich genauso aufrufen, geht zur Freiwilligen Feuerwehr, geht in den Alpenverein, geht was auch immer, hinein in den Elternverein hinein. Also so, dass es auch Spaß macht, ne? Aber dort, wo man wirklich im Kleinen Netzwerke hat.
Tut was füreinander.
Ja, genau. Aber es soll Spaß machen. Es soll keine Aufgabe sein und dann auch noch ein Termin in der Woche, sondern etwas, was er noch selbst erfüllt. Und da gibt es natürlich eine völlige Bandbreite an Dingen. Aber diese Netzwerke sind es ja, was uns dann gegenseitig schützt. Weil das, also wenn man es jetzt ganz schwarzmalerisch sieht und sagt, okay, das ist wird einen autoritären Staat geben, so wie in den USA. Was ist denn? Was steht zwischen mir und diesem Staat? Wer steht zwischen mir und diesem Staat? Und das sind die Leute in deinem Betrieb, das ist der Betriebsrat, das sind deine Nachbarn und Nachbarinnen, das ist deine Familie. Aber das ist dann vielleicht auch der Elternverein, der dasteht. Das ist auch vielleicht der Sportverein in deinem Ort, der dasteht. Und das sind die Strukturen, die man schützen muss und die man wieder aufbauen muss und die man stärken muss, wo sie noch da sind. Und das hat immer so ein bisschen sowas, ja, Biederes, aber das muss es ja gar nicht sein. Nichts Schöneres, nichts Besseres als die Leute, die ihre Wochenenden hergeben, um Kindern Sport beizubringen. Ja, das ist es eigentlich das, was es ausmacht. Das ist wirklich eine solidarische Gesellschaft. Und genau diese solidarischen Strukturen muss man stärken.
Und das ist ja dieses mehr Wir und mehr Gemeinschaft. Das ist das, was einem auch immer so das Herz erwärmt. Also wenn man sieht, wir hatten hier 2021 die Ahrtal-Katastrophe und dann sind wirklich aus ganz Deutschland Leute da mit Bussen hingefahren und haben einfach eine Schippe genommen und haben den Schlamm da weggemacht. Und genau das ist es, was es ausmacht und was Leute auch zusammenschweißt und Menschsein irgendwie auch am Ende ausmacht.
Ich habe, also das hatte nicht das katastrophale Ausmaß, aber wir hatten im Herbst 2024 in dem Bundesland, wo ich wohne, war komplettes Bundesland Katastrophengebiet, weil Hochwasser. Und in dem Ort, wo ich wohne, war es wirklich kurz vor knapp, dass da wirklich viele, viele Häuser überschwemmt worden sind. Und da hat niemand durchgerufen, sondern als das passiert ist, sind in der Früh die Leute da gestanden und haben begonnen, Sand von irgendwo herzukriegen, haben begonnen, Dämme zu bauen. Andere Leute haben die Kinder zusammengefangen und betreut. Andere Leute haben Essen gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr aus 16 anderen Orten war da Tag und Nacht, haben die geschaut, dass diese Häuser nicht. Und das ist sowas Erhebendes. Ich finde, das kann man auch, also was Rührendes. Ja, ich schäme mich auch gar nicht, das zu sagen, weil wir sind in dieser kalten, neoliberalen Gesellschaft, ist es ja auch immer so schwierig zu sagen, dass einem was bewegt. Aber das war so schön, das zu sehen. Und die Häuser, die dann überschwemmt worden sind, und es gab welche, da hat man dann auch geholfen, da hat man dann gesammelt, da hat dann versucht, ja, das irgendwie wieder hinzukriegen. Und das ist es im Endeffekt. Und das ist Solidarität. Und das ist nichts Rechtes und das ist nichts Konservatives, sondern das ist im Endeffekt ist das ja was Linkes. Und sich so im Alltag, auch mit Gefühlen, ja, so anzuschließen an den Alltag von Menschen, ist viel wichtiger als die hundertste Meter-Ebene, wem man wie mit welcher Kampagne erreicht. Weil wenn man Menschen lässt, sind sie gut. Und wenn man Menschen lässt, sind sie solidarisch.
Das ist auch meine tiefe Überzeugung. Keiner wird als Arschloch geboren.
Nein. Man muss ja sehen, was für einen Aufwand Faschisten und Faschistinnen betreiben, um die Menschen so zuzurichten, wie sie brauchen. Und sie zerstören die Menschen, die ihnen folgen, ja, in dem Prozess. Und das zeigt ja, dass es komplett gegen die eigentliche Anthropologie des Menschen ist, so zu handeln, wie Faschisten und Faschistinnen das wollen.
Natascha, magst du mir kurz, ich brauche eine kurze Pause.
Ja.
Kannst du mir kurz bitte 5 Sätze vervollständigen?
Yes.
In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit.
Alle Menschen, die sich gegen Abschiebungen stellen, die zusammenkommen, um zu verhindern, dass Familien auseinandergerissen werden.
Über Deutschland denke ich.
Ihr seid ein wunderbares Land, wenn ihr eine bessere Bahn hättet.
Wir sollten mehr Wert legen auf
Solidarität.
Der nachfolgenden Generation rate ich,
sich nichts gefallen zu lassen, von Anfang an nichts gefallen zu lassen.
Morgen wird besser als heute, weil?
Weil es immer Hoffnung gibt und weil es so, so viele Menschen gibt, die zusammenstehen und für die bessere Zukunft kämpfen.
Danke. Dein aktuelles Buch heißt Solidarität? Ist das, was du darin beschreibst, genau das, worüber wir gerade gesprochen haben? Dieses Zusammenstehen, miteinander stehen, füreinander da sein, Gemeinschaft leben?
Also das ist genau das. Aber ich beschreibe das ja nicht nur als hohen moralischen Wert, das wäre einfach, sondern es ist eine pragmatische Notwendigkeit. Also es ist auch einfach die Einsicht, dass wir einander brauchen. Wer zuhört und wer die Südseeinsel besitzt und glaubt, auch völlig ohne andere Menschen auszukommen, gut, die Südseeinsel wird ein Problem werden in der Klimakrise, aber anderes Thema, der braucht das nicht. Aber alle anderen 99,% der Menschen brauchen einander. Wir schaffen es nicht allein, kein Mensch schafft es alleine. Das heißt, es ist eine ganz, ganz pragmatische Notwendigkeit, kooperativ und solidarisch zu sein. Und das wurde uns abtrainiert und diese Einsicht müssen wir wieder gewinnen, sonst werden wir diese Krisen nicht bewältigen können. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie diese Krisenbearbeitungen laufen können. Das kann autoritär sein, sehen wir. Das kann so eine Transformation des Kapitalismus sein, in so Green Capitalism und Befindlichkeitskapitalismus. Und dann wird alles auf das Individuum abgewälzt. Aber wenn wir sagen, wir wollen weder eine völkische Gemeinschaft sein, die autoritär regiert wird, noch wollen wir jede Krise individuell am Küchentisch lösen müssen, dann brauchen wir solidarische Lösungen. Und ich appelliere, quasi diese pragmatischen, solidarischen Gemeinschaften zu gründen, zu beleben, sich daran zu setzen, weil es funktioniert nur so. Es wird niemand kommen und von oben sagen, jetzt wird es wieder gut.
Also im Tierreich gibt es ja Tiere, die leben irgendwie allein und machen ihr Ding für sich, paaren sich gelegentlich, aber ansonsten lassen die sich alle in Ruhe. Menschen sind ja nachgewiesenermaßen interdependente Wesen. Wir müssen zusammenleben, wir müssen in Gruppe leben, wir müssen zusammen sein, wir brauchen ein soziales Umfeld, sonst sind wir nicht mehr lebensfähig. In manchen Teilen unserer Gesellschaft bestreiten wir das aber. Da tun wir immer so, als könnten wir selber machen, was wir wollen und alle anderen sind uns egal. Aber das ist doch fake.
Absolut fake. Also quasi die Liberalisierung im Sinne von, ja, also das Individuum zählt, ja klar, ja, und das Individuum hat individuelle Rechte, klar, ja, das ist, bestreitet man ja nicht. Aber zu sagen, wir sind eine zufällige Ansammlung von einzelnen Menschen, die alle nur Eigeninteressen haben, führt dazu, dass die Menschen, die mehr Ressourcen haben, ihre Interessen durchsetzen und der Rest, der große, große Rest, bleibt auf der Strecke. Und so können wir auch nicht leben. Aber das ist halt genau das, was uns 40 Jahre Neoliberalismus eingeprügelt, möchte ich sagen, haben. Und dieses Denken, also das kommt ans Ende. Das ist völlig klar, dass es das nicht weitergeht. Und die Frage ist nur, was ist das danach? Und eine solidarische Zukunft, wenn wir das einfach mal durchüberlegen, ja, was heißt denn das? Wie schaut dann mein Alltag aus? Wie viel besser wird es denn, wenn ich nicht Angst habe vor meinen Nachbarinnen oder wenn ich zumindest einen Namen kenne? Sagt ja niemand, dass man dann in großen Kommunen zusammenleben muss, aber die wollen, sollen das auch können. Aber dass ich nicht in die Mauern hochziehe und sage, alle anderen da draußen sind böse Menschen, die mir an den Kragen wollen, so kann man ja nicht leben. So will man ja auch nicht leben.
Du erlebst es in deiner Arbeit ja auch selber tagtäglich, dass Wissenschaft und Fakten mittlerweile in Verruf gezogen werden. Wir haben uns ja alle amüsiert, als damals bei Trumps erster Amtseinführung plötzlich dieser Satz kam von, das sind alternative Fakten. Wir haben uns alle kaputt gelacht und sagten, hahaha, was für ein Irrsinn, versteht, das glaubt ja auch kein Mensch. Man merkt aber, diese Truppen kommen damit durch. Was können wir alle jeden Tag dafür tun, dass die damit nicht weiter durchkommen.
Die wissenschaftliche Methode hochhalten. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen abgehoben, aber ich möchte kurz sagen, was damit gemeint ist. Leider und auch teilweise nicht zu Unrecht hat Wissenschaft diesen Elfenbeinturmcharakter. Ne? Weil, also klar, Universitäten waren jahrhundertelang die Reproduktionsstätte des Bürgertums. Da kamen zumindest Leute wie meine Familie nicht mal in die Nähe. Und da wurden die Mauern hochgezogen. So, das hat sich jetzt ein bisschen geändert seit den 70er Jahren und jetzt beginnt es wieder. Aber das muss man unterscheiden zwischen zu wissenschaftlichem Denken. Weil die wissenschaftliche Methode kann jeder Mensch anwenden. Da braucht es keinen Abschluss und da braucht es keine Befähigung. Das heißt einfach, sich die Welt anzuschauen, mit einer Neugier in die Welt zu gehen und sich zu überlegen, warum funktioniert das so? Und das kann die Natur sein, das können technische Zusammenhänge sein, das kann das menschliche Zusammenleben sein, das kann alles sein. Und ich glaube, wenn man mit dieser Neugier hingeht und sich denkt, warum ist das so? Und dann auch verschiedene Möglichkeiten in Betracht zieht und sich faszinieren lässt von dem, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren und sich auch darauf einlässt, dass vielleicht noch was dazukommt, was dann sagt, okay, vielleicht ist es doch anders, dann ist man sehr, sehr nah am wissenschaftlichen Denken. Und das ist viel wichtiger, das zu verinnerlichen, als dem Wissenschaftler X oder der Wissenschaftlerin Y quasi auf Punkt und Beistrich nachzureden, weil kein Mensch ist unfehlbar, alles wird immer wieder über den Haufen geworfen. Aber das sind natürlich Menschen, die das beruflich anwenden. Man kann sich von denen auch faszinieren lassen, man kann auch von denen etwas lernen. Und deswegen wäre es so wichtig, ja, die Wissenschaft echt runterzubekommen und gleichzeitig das wissenschaftliche Denken, die wissenschaftliche Methode zu verbreiten und nicht zu sagen, die Wissenschaft hat immer recht, weil dann kommt zu Recht die Frage, wer ist denn die Wissenschaft?
Und die Rattenfänger, die laut brüllen, ich habe das rausgefunden, die betrügen euch alle, die belügen euch alle, das stimmt alles nicht, da auch mal ein bisschen mehr Skepsis walten zu lassen.
Ja, also so als Pi mal Daumenregel, alle, die mit so einem Geheimwissen kommen, was nur sie je herausgefunden haben und niemand je vor ihnen, ja, okay, die wollen einfach euer Geld. Und das, da darf man sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Alle, die so ganz sensationalistisch und oh, ja, und nur wenn du jetzt diesen Kurs machst, das sind, die wollen Geld. Und das geht auch ganz anders. Und viel wichtiger ist es zu schauen, ja, wo kriege ich diese Angebote, auch einfach, was mich interessiert. Ja. Es ist immer so, ich will nie diese Aufgaben verteilen, wo man sagt, jetzt beschäftige dich bitte auch noch mit, wie sich eine Pandemie verbreitet oder wie sie entsteht und jetzt bitte löst die Klimakrise und jetzt mach das. Nein, man muss sich schon überlegen, was begeistert einen selbst? Und dann kann man echt viel finden in die Richtung.
Ich weiß nicht, ob du dich mit Star Wars auskennst.
Ich schaue gerade Andor und das ist die beste Serie, die ich seit langem geschaut habe.
Okay, dann wische ich jetzt ja die richtige. Mein Bild ist gerade, du beschäftigst dich die ganze Zeit, den ganzen Tag lang beruflich mit der dunklen Seite der Macht.
Yes.
Wenn man das tut, wie behält man seinen Optimismus?
Gerade deswegen, wenn ich in diesem Star Wars Bild bleibe und in diesem Andor Bild, dann ist es ja umso autoritärer das wird, umso unbarmherziger das wird, umso mehr Menschen tun sich hier zusammen, weil sie genau wissen, dass es nicht geht. Und das sind nicht nur gute Menschen und das sind nicht nur makellose Menschen, sondern die wollen das einfach nicht. Und die Hoffnung wird dann auch immer größer und die Organisierung wird immer besser. Und das ist eigentlich der Optimismus. Das geht nicht langfristig. Also sie können viel kaputt machen und sie haben auch schon viel kaputt gemacht, aber die menschliche Hoffnung und die Rebellion dagegen wird immer größer sein als das, was sie tun.
All die Jedi, die uns hier zuhören, die schlagen irgendwann zurück.
Immer.
Sehr gut. Jetzt sind wir eh schon im Fiktiven, jetzt geht's weiter. Was ich dir vorher gar nicht erzählt habe, dieses kleine Studio hier ist in Wahrheit eine Zeitmaschine.
Yes.
Wir fliegen jetzt los, steigen am Brandenburger Tor im Jahr 2050 wieder aus. Was für eine Gesellschaft sehen wir?
Wir sehen eine Gesellschaft, die Klimakrise ernst genommen hat, die verstanden hat, dass sie in dem bestehenden kapitalistischen Wirtschaftssystem die Krisen nicht lösen kann und sich dafür entschieden hat, das Wohlergehen von allen Menschen voranzustellen. Und die verstanden hat, dass nicht immer größer, immer weniger Leute werden immer reicher, das Wichtigste ist, sondern dass es darum geht, die Zeit, die wir haben, gut zu nutzen und dass jeder Mensch ein Recht auf ein gelungenes Leben hat.
Natascha, die Zeit ist leider unfassbar gelaufen. Sie ist leider für uns für heute um. Das ärgert mich gerade sehr, weil ich hätte noch 1000 Sachen mehr mit dir besprechen können. Lass uns das bitte so machen. Wenn du mal wieder in Berlin bist und du hast eine Stunde Zeit, versprich mir bitte, du kommst einfach nochmal wieder. Wir machen eine Folge, weil dein Thema ist so unfassbar spannend und so hochrelevant aktuell. Und ich würde so gerne noch viel mehr wissen. Insofern, lass uns bitte irgendwann weitermachen.
Sehr gerne.
Ich danke dir vielmals für deinen Besuch.
Tschüss.
Das war Damit die Guten gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal gerne auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder reinhörst. Bis bald.